Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message in die Welt. Offen, ehrlich und sensibel. Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Willkommen zu einem neuen Interview in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message. Heute im Interview habe ich einen Mr. Hottie, Christoph Schreiner. Ich freue mich richtig drauf, wieder ein Mann im Interview. Ihr wisst, ich habe viele wundervolle Frauen und ich freue mich genauso, wenn ich starke, wundervolle Männer hier im Podcast interviewen darf. Eine große Ehre, Christoph und ich kennen uns persönlich. Und bevor wir in dieses geniale Interview reinjumpen mit einem richtig tollen Thema, möchte ich euch Christoph vorstellen. Ich lese die Anmoderation vor, ihr kennt es, und dann dürft ihr Christoph persönlich kennenlernen. Christoph Schreiner ist Experte für Mimikresonanz und M-Trace Coach. Das Leben von Christoph war 30 Jahre lang vom Spitzensport geprägt, erst als American Football Spieler, dann im Management, Vergleich, Wettkampf, Machtkampf und jedes Jahr, jede Woche, jeden Tag schneller, stärker, besser. Kennt der ein oder andere vielleicht. In diesem Spannungsfeld sind Wertschätzungen und das Miteinander verloren gegangen und der einzige Traumjob auch. Diese Erfahrungen helfen Christoph heute dabei, andere auf den für sie richtigen Weg zu bringen. Er unterstützt dich als Coach und Trainer dabei, in deine Kraft zu kommen und zeigt dir, wie du deine eigenen Ressourcen nutzen kannst, um Herausforderungen zu meistern. Die Zusammenarbeit mit Christoph ist geprägt von dem, was der afrikanische Stamm der Zulu so einfach mit der Begrüßung Savubona, also wir sehen dich, beschreibt. Christoph sieht dich als Mensch mit all deinen Gefühlen, Wünschen und Hoffnungen. Er nimmt dich zu 100% wahr. Ladies and Gentlemen, ein riesen Applaus für Christoph. Christoph, so schön, dich hier zu haben.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Danke auch für die wunderbare Anmoderation. Fühle mich sehr geehrt. Und ja, bin total happy, da zu sein. Ein klitzekleines bisschen auch aufgeregt.
Oh, das finde ich richtig geil, wenn ein Mann das sagt. Klitzekleine bisschen aufgeregt. Guess what? Me too. Und es ist geil, because we are human beings, right?
Absolutely.
So schön, Christoph. Also du siehst richtig gut aus.
Vielen
Punkt
Dank.
Nummer 1. Schöne Bräune. Warst ja auch ein bisschen unterwegs gewesen. Und in der Anmoderation habe ich ja gerade vorgelesen, du warst 30 Jahre lang vom Spitzensport geprägt. Okay, für die Spotify und Apple Podcast-Zuhörer, vielleicht jumpt ihr auch mal rüber zu YouTube, weil dann seht ihr den Mann, wovon ich rede. Christoph, du siehst aus wie 30. Verrate uns doch, wie jung bist du wirklich?
Ach, das habe ich extra nirgends geschrieben. Also geistig fühle ich mich manchmal wie 12, bin aber tatsächlich gerade oder vor kurzem 48 geworden. Ja.
Ja, Wahnsinn. Also, alter Sack, ihr kennt mich.
It is what it is.
Geht auf die 50 zu und sieht aus wie frische 30. Also, du hast dich richtig gut gehalten. Und hast du ein Geheimnis? Was ist dein Geheimnis, dass du so fresh ausschaust?
Also kein bewusstes, aber ich denke generell, dass sich einfach Sport jung hält. Viel Bewegung, ich meine, das weiß man ja, dass das grundsätzlich gesund ist. Auf der anderen Seite habe ich auch im Sportleben wird auch sehr, sehr viel gefeiert. Also das habe ich auch ziemlich ausgekostet. Ich glaube wirklich, es ist einerseits die Bewegung und das Miteinander im Mannschaftsgefüge, wo du einfach, ja, auch wenn du dann schon als älterer Spieler, ich habe mit, ich glaube, 37 Jahren dann aufgehört, aber bin ja dann eben ins Management gegangen, wo du auch einfach immer wieder mit jungen Menschen zusammen bist, mit denen, ja, auch am Sportfeld, im Training dich messen musst. Also ich habe das ja, eine meiner lustigsten Erinnerungen ist, wo wir beim Aufwärmen gelaufen sind. Ich eben in einer meiner letzten Saison und neben mir sind zwei junge Spieler in der, also in der Bundesliga-Mannschaft war das damals gelaufen und wir scherzen da so rum, die jungen Hüpfer, wie man in Österreich sagt, der alte Sack, wie man eben auch so sagt, so nebeneinander, dann überlegen wir uns, und die beiden haben die gleiche Position gespielt und die waren zusammen jünger als ich. Und das war auch irgendwie so ein, okay, ich bin wirklich viel älter als die, aber natürlich bist du dann, ja, du bist mit deren Themen beschäftigt. Du kriegst mit, was sie so prägt, was sie mitnimmt, ihre Liebe ist, ihre privaten Themen, ihre Schulis, universitären Themen. Und das hält dich, glaube ich, alles jung, wenn du einfach immer in diesem Vibe auch drinnen bist. Und ja, generell glaube ich einfach, dass ich versuche, mit Leichtigkeit, mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig, um einfach ein junges Mindset zu haben. Und ein junges Mindset scheint sich auch zumindest bei mir positiv auf den Körper auszuwirken. Aber ich trainiere immer noch oder jetzt wieder brav. Also ich bewege mich viel, ich esse relativ gesund. Und ab und an gibt es so Ausflüge in die Welt des Biers, aber die scheine ich auch noch zu verkraften.
Ja, definitiv. Steht dir gut.
Danke.
Christoph, wie war es denn, weil du sagst, du fühlst dich im Herzen wie 12. Wie warst du, als du klein warst? Warst du auch schon so ein richtig freudiges Kind? Hattest du schon von klein aus Bock auf Sport gehabt? Oder wie hat sich diese ganze Liebe zum Sport entwickelt?
Also, das ist ja schon eine Zeit her. Ich weiß, dass ich immer ein extrem neugierig, wissbegieriges Kind war. Wissbegierig ist das schönere Wort. Und immer schon als Kind Interesse an Menschen hatte. Also ich bin auch im Gastgewerbe aufgewachsen. Das prägt das natürlich ein bisschen mit. Also du bist immer mit ganz vielen Menschen zusammen. Und ja, ich habe dann schon mit 7 Jahren in den Skiclub gekommen, wo ich mit Skirennen begonnen habe. Ich hätte seinerzeit auch in die Skihauptschule, also da in die österreichische Skikaderschmiede gehen sollen mit 10. Das ist dann nicht passiert, weil das wäre eben in einem Internat gewesen und das wollte meine Mutter damals nicht, weil es halt 2,5, 3 Stunden entfernt gewesen wäre und du dann das ganze Jahr quasi weg bist. Habe dann mit, ich weiß nicht, 10 oder 11 Fußballspielen begonnen, mit 15 American Football. Also es hat sich dann schon relativ früh entwickelt und ja, American Football ist es dann halt geblieben, weil das hat mich von Sekunde 1 gepackt und ja, hab das gesehen und gewusst, das ist genau meins.
Ja, also ich durfte schon ein paar Bilder von Christoph sehen in seiner American Football Zeit. Richtig fresh, richtig cool.
Ja, da war ich noch ein bisschen bigger, aber ja.
Sehr schön. Und Christoph, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt gerade dich noch gar nicht kennt und die Anmoderation vorher auch noch nicht gehört hat, was magst du heute? Weil wir erzählen ja jeden Tag eine andere Geschichte über uns. So ist zumindest meine Philosophie. Was magst du heute über dich erzählen? Was dürfen wir heute über dich erfahren?
Was darfst du heute über mich erfahren? Ja, das ist tatsächlich jeden Tag wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich habe mich vor 2,5 Jahren aus meiner Sportvergangenheit sozusagen verabschiedet, mit ganz wenigen Rückkehren. Habe meinen Job gekündigt als Geschäftsführer in einem Sportverein, habe eigentlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und bin mehr oder weniger durch Zufall, wie das Leben so schön spielt, es gibt ja keine Zufälle, ins Coaching geschlittert und habe ja relativ schnell bemerkt, dass ich da ein Händchen zu haben scheine, also aus dem Feedback meiner Ausbildungskolleginnen, und war dann einfach total spannend, weil ich mir das nie vorstellen hätte können, so im 1:1 zum Beispiel mit Menschen zu arbeiten und sich mit deren Probleme zu beschäftigen. Aber wie gesagt, habe einfach gemerkt, dass das gut funktionieren scheint und bin dann einfach tiefer in diese Materie eingestiegen, bin über NLP, über M-Trace, dann eben auch zur Mimikresonanz-Ausbildung an der Eilert-Akademie in Berlin gestoßen. Und die hat mich dann einfach ganz extrem gefesselt. Ich habe vorher schon gesagt, ich bin ein wissbegieriges Kerlchen. Also ich wollte da auch immer mehr und immer tiefer in die Materie reintauchen. Einfach wie das wie auch Coaching, wie wir Menschen im Miteinander vereint sind, wie wir ja auch durch unsere kindheitlichen und vielleicht auch vorgeburtlichen Themen beeinflusst werden und wie davon aber auch ganz, ganz, ganz viel in unserem Gehirn erkennbar ist, also wirklich sich ja messen lässt sogar, und dass es ganz viel Studien gibt, warum wir tun, wie wir tun. Und wir fragen uns manchmal, weil es uns halt keiner sagt und weil uns keiner dabei hilft, stehen wir manchmal wie so, in Österreich sagt man, die Kuh vor dem verschlossenen Dürdel. Und dabei ist manchmal die Lösung so simpel. Und das war irgendwie dann so dieser Zugang, dass ich eben gesagt habe, okay, wenn ich vor 3 Jahren jemanden oder vor 4 oder 5 in dieser Phase, wo es halt im Verein für mich nicht mehr so gepasst hat, zwischenmenschlich, wenn ich da jemanden gehabt hätte an meiner Seite, der mich vielleicht begleitet hätte, der mich Ressourcen gelehrt hätte, der mir Tipps gegeben hätte, wie ich in so aufreibenden männlichen, meistens Machtkämpfen vielleicht gelassener bleibe und nicht versuche, mit all meiner Dominanz da durchzutreten, sozusagen. Wenn ihr da jemanden gehabt hättet, dann wäre das viel smoother vielleicht abgelaufen oder es hätte vielleicht auch gar keine Veränderung gegeben. Und einfach jetzt Menschen dabei begleiten zu können, ihnen Tools an die Hand zu geben, dass sie vielleicht nicht dann im letzten Schritt mit Ärger oder mit einem Bad Taste ihren alten Job verlassen müssen, weil wie du vorher gesagt hast, ich war 30 Jahre im Verein mit Herzblut, Liebe, ganz, ganz viel Loyalität und bin dann aber schlussendlich gegangen mit einem Bad Taste. Und das ist ja total schade eigentlich. Also das muss ja nicht sein. Und aus dem heraus eben diesem Wunsch, Menschen dabei zu unterstützen, in generellen Veränderungsprozessen, das kann ja auch in Beziehungen sein, ja. Dann ist eben dann auch das Thema Mimikresonanz gekommen und Mimikresonanz hat mich dann von Sekunde 1 gefesselt und da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Und das dritte Thema, das sich so jetzt heuer im Frühjahr herauskristallisiert hat und das jetzt sehr, sehr spruchreif wird, ist, dass ich mich vorbereite, im Jahr 2024 mein erstes Retreat in der Wüste zu geben. Und das ist eben das Letzte, was ich gerade so vorbereiten bin, wo ich ins Tun komme, wo ich extrem excited bin, weil die Erfahrung für mich in der Wüste, diese 2 Wochen, diese 8 Tage unter Sternenhimmel mit Kamelen, mit Beduinen, im Nowhereland, null Handykontakt, das war so mindblowing, dass ich das auch unbedingt weitergeben möchte und da ja, mit einem Trainer, Kollegen, einer Kollegin schon sehr intensiv im Austausch spielen. Das ist der Date is set, also März 2024 geht's los für uns. Und das ist extrem spannend, wie gesagt, weil das einfach auch neben Coaching, neben Mimikresonanz, auch so Retreats sind einfach ja lebensverändernd.
Mega. Ja, bezüglich Retreat und Mimikresonanz gehen wir gleich sowieso noch tiefer drauf ein. Ihr kennt es ja so, bei mir im ersten Part ist erstmal, es geht um den Menschen, es geht hier in diesem Fall um Christoph. Dann sprechen wir über das Thema, was er heute mitgebracht hat, und zwar Mimikresonanz, sehen, was unausgesprochen ist. Und ganz zum Schluss stelle ich immer meine berühmten Fragen.
Ganz zum Christoph. Schluss, okay.
Christoph, du hast ja gerade auch gesagt, dass die Zeit ohne Handy für dich richtig erlösend war, gell?
Absolut.
Wie ist es für dich heute, wenn du mal, ich meine, in der Welt, wo Social Media so präsent ist, ja? Ich meine, du hast ja irgendwo, ich sag mal vorsichtig, auch ein Online-Business, richtig? Müssen wir auch irgendwo präsent sein.
Absolut, ja.
Wie gehst du damit um, wenn du mal nicht keine Stories postest, wo du mal wirklich sagst, hey, ich mache hier jetzt mein Retreat, ich mache mein Handy komplett aus, bist du trotzdem im Vertrauen oder hast du trotzdem ein bisschen dieses Fear of Missing Out? Weil du ja gerade, ich stelle die Frage, weil du ja aus diesem Sport kommst mit hier Wettkampf, Machtkampf und ich bin der Beste und, das dann so zurückzufahren und sich zurückzunehmen und sich mal gar nicht zu zeigen. Wie gehst du damit um?
Naja, dieses Leistungsthema, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, das war extrem groß bei mir. Klar, Sport, Wettkampf, du es ist in Wahrheit, jeder Moment geht es darum, schneller, stärker, besser als der andere zu sein. Das prägt ihn natürlich ganz extrem. Also auch im Job danach war das eben sicher auch ein Mitgrund für die Differenzen, weil ich natürlich sehr, sehr fokussiert, sehr zielorientiert war und dabei halt auch manchmal Menschen, sagen wir mal, übersehen habe in ihren Bedürfnissen, weil ich einfach den Weg gegangen bin und weil ich, wenn ich einen Weg gehe, ganz viel Power habe, das weiß ich, mit ganz viel Energie gehe. Und ja, da gibt's halt nicht immer alle, die dort mitkommen. Und an dem Thema habe ich aber dann ganz viel gearbeitet, weil ich für mich selbst erkannt habe, ja, dieses Leistungsthema, das kommt natürlich immer noch manchmal raus, keine Frage. Aber es ist halt im Privatleben nicht immer förderlich und zum Wohl. Und wie gesagt, habe an dem Thema wirklich viel gearbeitet im Zuge meiner Coaching-Ausbildungen, aber eben auch mit Coaches dann selbst, weil das einfach für mich auch, ja, es war dann, das wird ja mit der Zeit auch anstrengend, wenn du immer im Vergleich sein willst oder bist, gar nicht willst, weil du einfach immer im Vergleich bist und du bist ja auch in Social Media irgendwie immer im Vergleich. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, was Social Media betrifft, sehe das ein bisschen ambivalent. Ich erkenne den Nutzen ganz extrem, keine Frage, gerade in unserem Business. Auf der anderen Seite tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, da auch immer dran zu bleiben, dieses kontinuierlich und so weiter und so fort, on point zu sein. Und deswegen war ich selbst sehr gespannt, wie das in der Wüste sein wird, weil es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, man hat einen schlechten Empfang und kann sich vielleicht nur ein- oder zweimal melden, ja, oder in den Account schauen, zum 8 Tage komplett null. Und da war eigentlich die größere Frage für mich sogar im Vorfeld, ich habe einen kleinen Sohn, der ist 5, und der Partnerin, wie das sein wird, okay, jetzt 8 Tage null Kontakt zu haben, weil davor die 2 Tage, wo man ankommt am Roten Meer und danach, da kann man zumindest mal kurz telefonieren und Hallo sagen, es geht mir gut, aber du weißt ja 8 Tage gar nichts voneinander. Aber das war tatsächlich so easy. Ich bin da auf das Kamel gestiegen und das war eine andere Welt. Es war tatsächlich, ich bin 8 Tage später wieder ins Camp gekommen, habe dann natürlich gleich zu Hause angerufen, ich bin da, mir geht's gut, aber hatte tatsächlich am Anfang die ersten 1-2 Tage, viel ist eh nicht, wirklich Schwierigkeiten oder habe nicht das Bedürfnis gehabt, mich dem wieder auszusetzen. Also es ist schon ein kompletter Detox gewesen. Sensationell genial. Also, weil du bist ja auch mit anderen Menschen dort. Wir waren 21 insgesamt mit den Trainerinnen. Und es ist halt jedes Gespräch, das du führst, ein Gespräch. Du hast nie das Gefühl, dass die andere Person jetzt ständig aufs Handy schaut. Und sind wir uns ehrlich, wenn wir heute in einem Café sitzen, wir haben beide das Handy liegen, wir kriegen eine Nachricht rein, wenn eine Nachricht kommt, schauen wir mal, ob das wichtig ist, dann nehmen wir es rauf, ja, warte, ich schreibe nur schnell zurück. Das ist schon so in uns drinnen, aber in letzter Konsequenz ist es ja dem anderen, der anderen gegenüber, das zeigt auch nicht sehr von Wertschätzung, wenn wir es uns mal richtig anschauen. Mhm. Und trotzdem, und da nehme ich mich nicht aus, tun wir uns alle, glaube ich, schwer zu sagen, okay, ich setze mich irgendwo 2, 3, 5 Stunden hin und lass das Handy zu Hause. Und deswegen war das einfach eine unglaublich geniale Erfahrung und eine wunderbare Erfahrung, weil alles so echt ist, so ursprünglich.
Danke. Ist geil. Danke fürs Teilen. Hast du heute ein Objekt oder ein Gegenstand dabei, was deine Persönlichkeit widerspiegelt, Christoph?
Ich habe zuerst gedacht, ich zeige dir den Motivkompass. Das ist so dieses Coaching- und Mimikresonanz-Tool, das da hinten oben hängt, aber das ist so groß. Das spiegelt einfach unsere 4 neurobiologischen Grundmotive wieder, wo wir uns alle drin bewegen und weil das ja, wir sind ja alle in allen Bereichen. Aber ich habe dann tatsächlich mir gedacht, ich nehme lieber so ein kleines Fläschchen mit. Das spiegelt jetzt vielleicht meine Persönlichkeit nur bedingt wieder. Aber da ist Wüstensand drinnen. Und ich wusste ja nicht, dass die Frage an die Wüste, oder dass das gerade vorher ein Thema ist. Aber das, wir haben am letzten Tag so ein Visionsritual gemacht, wo wir uns dann so ein bisschen Wüstensand mitgenommen haben. Und da ist es genau eben um meine Retreats gegangen, die ich veranstalten will in Zukunft. Und deswegen ist es so ein schöner Anker zu wissen, da ist ein bisschen Wüste und ich kehre nächstes Jahr so quasi wieder in die Wüste zurück. Und es wird definitiv nicht das einzige und letzte Retreat sein, das wir anbieten, sondern es ist erst der Start.
Und hast du dieses kleine Fläschchen mit Wüstensand immer bei dir?
Nee, das steht da auf meinem Schreibtisch. Ich habe da so ein paar so kleine Dinge, die mich Erinnerungsstücke,
Souvenirs.
Anker, Souvenirs, eher so ein Anker. Ich habe so einen lustigen Ja-Nein-Würfel, Ja-Nein-Vielleicht-Würfel.
Ja-Nein-Vielleicht, das erinnert mich immer an früher mit, willst du mit mir gehen? Ja-Nein-Vielleicht, darfst
ja,
ankaufen.
Genau.
Aber jetzt bei Christoph, darfst würfeln.
Den Luke Skywalker von Lego, weil das ist so ein Anteil von mir, der beim Coaching immer wieder aufgetaucht ist und solche Dinge. Und da steht der Wüstensand. Das sind ein paar Armbänder von so Ausbildungen, die wir zum Teil beide gemacht haben. Und ja. Und da steht das immer. Das ist immer ein Blick.
Großartig. Und es hat ja einen Grund, warum du heute das machst, was du machst, dass du heute auch hier Mimikresonanz trainierst und die Menschen einfach dabei begleitest, auf ihren eigenen Weg, ihren richtigen Weg zu finden. Was war das bei dir? Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, boah, das war ein richtig scheiß Moment? Und wie hast du diesen Scheißmoment für dich umwenden können? Und hat vielleicht dieser Scheißmoment etwas damit zu tun, dass du heute das machst, was du machst?
Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Es gab natürlich im Sport, gibt so Momente, die Tiefpunkte sind, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, das hat mein Leben verändert. Ich glaube, ein so ein Moment, wir sind dann so schlussendlich zwei geblieben. Ein Moment war einfach die Phase der Scheidung meiner Eltern, auch mit ein bisschen mit häuslicher Gewalt, die wir zum Teil mitbekommen haben. Das war schon eine Shit-Phase eigentlich. Die hat mich auch, ich war damals in der Pubertät, so 12 oder 13, die hat mich dann damals auch ziemlich, auch schulisch belastet. Da bin ich schon ein bisschen so in ein Loch gefallen. Ich glaube, meine Schwester, die war damals 6, die hat es noch nicht so mitbekommen. Die hat es dann, glaube ich, danach schwerer verdaut. Ich habe das damals in dem Moment, das war auch viel Alkohol im Spiel, ich habe das damals ganz schrecklich gefunden, dass sich meine Eltern trennen. Habe aber danach, und das ist so vielleicht das Umwenden, festgestellt, dass es auf mich nicht so, also dass es für mich ja schlussendlich leichter geworden ist vielleicht dadurch. Ich hatte Verhältnis mit meinem Vater, mit meiner Mutter, ich habe bei meiner Mutter gelebt. Es war für mich so irgendwie der Punkt zu verstehen, dass es gerade meiner Mutter damit besser gegangen ist. Und das hat mir zumindest geholfen zu sagen, okay, es hat auf mich gar nicht so eine Auswirkung, nachdem ich diese erste längere Schmerzphase, die ja vielleicht auch 1, 2, 3 Jahre gedauert hat, überwunden habe ich einfach verstanden, okay, es hat für mich nicht so viel Auswirkung. Es ist dann auch ein Alter gekommen, wo ich dann ja sowieso Richtung Ausziehen etc. mit 18, 19, also 17, mit 18 bin ich in die USA gegangen, aus der Familie auszuziehen und dadurch einfach zu erkennen, ja, das ist so, wie es ist, für alle Beteiligten das Beste, auch wenn es schräg klingt. Und das ganz Schräge in der ganzen Geschichte ist, dass meine Eltern, die beiden, die sich scheiden haben lassen, 20 Jahre später sich wieder geheiratet haben.
Wirklich?
Ja, das war so ein weiteres im Zuge einer schweren Erkrankungsphase meines Vaters, also mit Krebs und so weiter. Also da ist das dann dazugekommen. Und also das ist so das eine. Eben, da gibt es ja quasi ein bedingtes Happy End, dadurch, dass sie wieder geheiratet haben, wo dann meine Schwester und ich sogar Trauzeugen waren, was auch irgendwie total schräg ist. wie nennt man das? Kirchlich ging ja nicht, amtlich, keine Ahnung, ich bin nicht verheiratet, also standesamtlich. Genau. Und das Zweite, was mir dann eingefallen ist, ich hatte tatsächlich mal eine Phase, da wurde ich von einer Frau gestalkt. Die hat mir dann begonnen, ganz viele Nachrichten zu schreiben, auch spät nachts, mitten in der Nacht sind dann mehrere Nachrichten gekommen. Ich habe damals, Gott sei Dank, meiner Partnerin sofort davon erzählt. Ich habe die Frau gekannt, das war aus dem, sagen wir, großen Vereinsumfeld, aber da war überhaupt nie irgendwas. Aber das ist dann halt immer weitergegangen. Das sind sehr viele Nachrichten geworden. Die hat mich dann auch mal, wir haben im Stadion so einen riesengroßen Keller, wo sie plötzlich um 9:30 in der Nacht in dem Keller bei mir gestanden ist. Und das ist ja dann als Mann, das ist immer eine schwierige Situation, weil ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich habe gewusst, die schreibt mir auch immer, wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und bin dann auch tatsächlich zur Polizei gegangen, weil ich gesagt habe, okay, irgendwas muss passieren, weil das ist mir einfach zu gefährlich, dass dann was auch immer daraus entsteht. Also, und was die Shit-Situation tatsächlich dann war, dass ich bei der Polizei war und die Polizei gesagt hat, naja, wie viele Nachrichten kriegen Sie am Tag? Habe ich gesagt, naja, einige. Und er hat gesagt, naja, solange es nicht 40, 50 sind, können wir eigentlich nichts tun. Und ich habe ihm das dann auch erzählt, eben mit der Situation im Keller und dass das ja 9:30, wer weiß, wenn irgendwas behauptet wird im Nachgang oder so, da habe ich ja überhaupt keine Chance, mich zu verteidigen. Und das Tragische war dann, dass der Polizist, und natürlich könnte es sein, dass der Polizist jetzt auch eine Fehlinformation mir gegeben hat, aber der hat damals zu mir gesagt, er würde mir empfehlen, das nicht aufzunehmen, also dass das jetzt quasi gar nicht von ihm aufgenommen wird, weil sollte diese Frau jemals behaupten, dass ich sie sexuell berührt, vergewaltigt, was auch immer hätte, dann könnte mir ein windiger Anwalt daraus einen Strick drehen, dass ich vorher bei der Polizei war, um mir sozusagen vorher ein Alibi zu verschaffen. Und ich bin dort bei der Polizei gestanden und habe gesagt, das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich versuche da, also ich komme jetzt quasi als Opfer und als Mann, und mir kann mir eigentlich nicht helfen, weil die Situation, und mir ist absolut bewusst, dass da ganz viele Frauen unter dem Thema leiden, unter sexueller Belästigung, Übergriffigkeit, Vergewaltigung, aber das war halt dann für mich schon tragisch zu erleben, dass ich als Mann eigentlich in so einer Situation komplett hilflos bin. Also, dass mir auch nicht geholfen werden kann. Er hat mich dann an eine Männerberatungsstelle verwiesen, wo ich dann auch hingegangen bin. Das war dann gut. Die hat mir einfach gesagt, ja, ich muss halt versuchen, alles, was ich bekomme, zu notieren, also zu dokumentieren. Und ganz wichtig, nie mit der Frau alleine in einem Raum zu sein. Der ist dann auch irgendwann in meinem Büro aufgetaucht. Ich bin instant aufgestanden, habe mein Büro, Computer, alles still liegen und stehen gelassen. Bin einfach auf die Straße rausgegangen, weil ich eben nicht mit ihr alleine sein sollte. Und also dieses Ganze war dann schon, wie gesagt, eine schwierige Erfahrung für mich. Jetzt einfach feststellen, ja, ich kann eigentlich nichts tun, um mich zu schützen, dass mir nicht vielleicht irgendwas unterstellt wird irgendwann. Und in diesem Zusammenhang, ja, habe dann schon sehr gehadert. Es war dann gut, einfach festzustellen, okay, wenn ich mit Dokumentation arbeite, da kann ich mir ein bisschen absichern. Und was vielleicht jetzt über die Jahre daraus entstanden ist, ist halt einfach auch das Bewusstsein, dass auch Männer Hilfe brauchen. Es wird... Und das ist absolut super und total gut und befürworte ich absolut zu 100%. Es gibt ganz viel Angebot für Frauen. Ich glaube, es gibt noch nicht genug für Männer. Ich habe auch so das Gefühl, dass ganz viele Männer sich heute ein bisschen verloren fühlen. Viele Männer wissen nicht mehr genau, so quasi, wo sie ihren Platz finden sollen. Es gibt ganz viele Arschlöcher oder ganz viele Waschlappen. Aber dazwischen so... Allein was ist ein Mann heutzutage? Und da ein bisschen Bewusstsein schaffen zu können. Und deswegen planen wir ja auch in Zukunft wirklich auch ganz gezielt Männer-Retreats zu machen, wo einfach Männer sich auch in ihrer Männlichkeit, in ihrer Urtümlichkeit mal ausleben können. Und was auch immer das bedeuten mag, dann, das wird sich da zeigen. Wir haben da heuer ein paar ganz coole Erfahrungen gemacht in der Wüste, wo wir Männer uns im kleinen Kreis dann eben auch spielerisch, auch körperlich nahe gekommen sind. Also in unserer ja, Adrenalin, Testosteron-Geschichte ein bisschen miteinander gespielt haben. Und das waren ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen. Und ja, das ist so vielleicht noch nicht Gold, aber so zumindest ein Weg, der sich ein bisschen abzuzeichnen beginnt.
Ja.
Eben auch was für Männer anzubieten.
Mega, also von Herzen danke, dass du so intime Blicke mit uns teilst. Und ich finde das wirklich, also Respekt, danke dir, Christoph, weil ich sag, wie es ist. Ich liebe es, schöne Menschen anzuschauen. Ne? Christoph ist ein schöner Mensch. Also ich sage Mensch, Frau oder Mann, ist egal. Und gerade da trotzdem zu hören, was für Herausforderungen du auch hast, ne? Und dass du als Mann da stehst und weißt, dir wird nicht geholfen. So, ne? Frauen werden geholfen, aber du als Mann stehst da und dann könnte dir daraus noch ein Strick gedreht werden, wo ich dachte, ich glaube, wir haben noch einiges zu tun. Und deswegen finde ich das großartig, dass du dir auch quasi als Mission gesagt hast, okay, Retreat sogar mehr für Männer, damit Männer erstmal lernen, ne, mit sich selbst klarzukommen und auch konkrete Übungen machen. Also großartig, richtig gut. Und ja. Mich interessiert super mega dein Thema, was du heute mitgebracht hast, Christoph, und zwar Thema Mimikresonanz. Lass uns sehr gerne da einsteigen. Sehen, was unausgesprochen ist. Wow. Lass mich mal kurz da reinfühlen. Ich meine, wir kennen ja alle Körpersprache, ne? Aber Mimikresonanz ist doch nochmal was ganz anderes, gell? Und würdest du sagen, dass Mimikresonanz sogar fast mehr aussagt als die Körpersprache?
Naja, Körpersprache, Mimikresonanz, das sind schon, ich glaube, der Grundsatz ist, dass wir uns heutzutage viel zu sehr auf das gesprochene Wort verlassen. Mhm. Wir hören Dinge, nehmen die für bare Münze. Dass da aber ganz oft Botschaften dahinter sind, die unausgesprochen bleiben oder nicht gesehen werden, macht die Kommunikation halt so schwierig. Ursprünglich, back in the days, wenn wir noch keine Sprache hatten, war ja Körpersprache, Mimik das Einzige, was wir hatten. Und da war es halt ganz essentiell zu wissen, wenn du vor der Höhle stehst und jemand kommt mit einem Stock zurück und der hat eine Mimik gezeigt, dann war es einfach ganz essentiell zu wissen, okay, ist dieser Mensch einfach, kommt er einfach nach Hause und trägt einen Stock? Ist er vielleicht wütend und wenn ja, auf dich? Oder siehst du in seinem Gesicht Angst, weil er gerade von dem Säbelzahntiger davonläuft? Das sind ja doch sehr essentielle Unterschiede. Und das wussten wir ursprünglich. Oder auch Ekel, der sich im Gesicht manifestiert. Ich meine, Ekel, der schützt uns ja auch vor schlechter Nahrung zum Beispiel. Das zeigt sich mimisch im Gesicht.
Wie zeigt sich das?
Ekel ist zum Beispiel, das sind tatsächlich ganz, ganz viele Studien. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Ekel. Also das ist so Naserümpfen oder so Oberlippe hoch. Das sind wirklich kulturübergreifend, was bedeutet weltweit durch alle Kulturen gleich. Wenn jemand Ekel emotional empfindet, rümpft er sie entweder die Nase oder zieht die Oberlippen hoch. Hängt davon ab, ob es eher psychisch oder der physische Ekel ist. Und heutzutage, das hat auch wieder mit Smartphone zu tun, verlernen wir ganz viele dieser mimischen Signale, der körpersprachlichen Signale, haben wir ganz viel, oder wir können die nicht mehr so gut erkennen. Mittlerweile, da gibt es Studien, erkennen wir nur mehr 60% der mimischen Signale unserer Gegenüber. Und das ist halt nicht sehr viel. Das heißt auf gut Deutsch, fast jedes zweite wird falsch interpretiert. Und wir sprechen auch gar nicht von denen, die wir nicht sehen. Und das ist natürlich in Kommunikationssituationen, kann das schon ein Nachteil sein, beziehungsweise in bestimmten Situationen kann es ein sehr, sehr großer Vorteil sein, wenn du mimische, körpersprachliche Signale verstehst. Weil du dann einfach, und das ist der Resonanzpart, weil du dann auf dein Gegenüber eingehen kannst. Mhm. Und ja, es gibt ganz viele Körpersprache-Mythen da draußen. Und noch einmal, Körpersprache, Mimik ist ein Teil der ganzen Körpersprache. Aber die Mimik ist wie wir sagen, die Bühne zu den Emotionen, das ist das, was einfach am meisten ausdrückt. Und gerade im oberen Gesicht tun wir uns auch schwer, das, wie sagt man, zu faken. Deswegen sind diese Signale, und da reden wir von Mikroexpressionen im Bereich von ja unter 500 Millisekunden, also das ist ein Blitzmoment. Da tun wir uns einfach, wenn wir verstehen, diese Signale zu erkennen, diese auch richtig zu interpretieren, weil wie gesagt, es gibt ganz klare Studienlagen, wie Wut in ihren unterschiedlichen Abstufungen, wie Ekel, wie Freude etc. auszusehen haben, weil sie eben durch die Muskulatur immer gleich bei uns bewegt werden. Und wenn wir das verstehen, wenn ich erkenne, was da ist, dann kann ich einfach auf den Menschen reagieren und dann kann ich empathisch, und das ist halt die Haltung dahinter, auf mein Gegenüber reagieren. Und allein im Coaching zum Beispiel, wie oft kommt der Klient mit einem Thema, und ganz ein simples Beispiel, ja, ein Klient kommt, weil er so wütend ist, oder die Klientin, weil, ich sage jetzt wirklich was ganz Simples, er ist in seiner Kindheit von den Eltern nicht geliebt worden und er ist noch immer so wütend. Und du sprichst und du arbeitest mit dem Klienten und irgendwann zuckt eine Expression übers Gesicht und die zeigt dir an, weil du das interpretieren kannst, dass das Trauer ist. Mhm. Du weißt jetzt nicht, warum diese Person Trauer zeigt. Das weißt du nie, aber du siehst, da ist plötzlich Trauer. Und wie gesagt, das ist eine emotionale Geschichte, die wird unbewusst durch unser limbisches System gesteuert. Das heißt, das können wir eben nicht faken. Aber wenn du dann zu dem Klienten sagst, mir ist da gerade aufgefallen, kann sein, dass da bei Ihnen vielleicht auch Trauer ist, dann ist das ein absoluter Gamechanger, weil dann wird der Klient plötzlich, der weiß ja das gar nicht, aber plötzlich wird er mit seiner eigenen Trauer das erste Mal konfrontiert und er wird sagen, ja, da ist Trauer. Und plötzlich geht ein ganz anderer Weg auf, weil die Wut vielleicht immer nur das Vehikel war, aber in Wahrheit ist Trauer das, was ihn beschäftigt. Und da gibt es so viele Beispiele, das in einem Führungskräfte-Mitarbeitergespräch, wenn du als Mitarbeiter ganz neue Jahresziele bekommst und du bist eh schon komplett überlastet, dann wird sich was in deinem Gesicht tun. Entweder du bist, weiß ich nicht, wütend, weil du da denkst, bah, der Arsch, jetzt kriege ich schon wieder neue Aufgaben. Oder du hast Angst, weil du denkst, oh mein Gott, wenn ich das nicht schaffe, dann verliere ich meinen Job oder so. Und wenn dann die Führungskraft aber in der Lage ist, das bei dir zu sehen, dann kann sie sagen, Lin, ich habe das Gefühl, du bist verunsichert wegen dieser neuen Ziele. Und dann wirst du sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und plötzlich ist eine Gesprächsebene entstanden, die sonst nie entstanden wäre, weil die Führungskraft hätte dir das Ziel gegeben, du wärst mit deiner Angst hinausgegangen und hättest da draußen gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, und die Türe wäre zu gewesen. Aber in dem Moment, wo ihr dort ins Gespräch kommt, wo die Führungskraft mit dir ins Gespräch kommt, entsteht immer Kommunikationsebene und man versucht, empathisch kann man versuchen, eine Lösung zu finden. Oder schlussendlich geht es einfach nur darum, dass du in dem Moment dann gesehen wirst. Du fühlst dich gesehen, du weißt, okay, der nimmt meine Sorgen, meine Ängste wahr. Und das verändert einfach ganz, ganz viel.
Großartig, also ich finde, das fehlt auch noch zu sehr Menschen, gerade Führungspositionen, die diese Empathie erstmal mitbringen und dann auch dieses Gefühl von Mimikresonanz verstehen. Deswegen super, dass du das machst, und ich bin mir sicher, dass auch solche Klienten zu dir kommen, die auch einfach im Business da weiterkommen wollen. Wenn die Mitarbeiter vor ihnen sitzt, so, ne? Das würdest du sagen, das können wir Menschen trainieren?
Absolut, das ist das Modell dahinter. Also du kannst es auf verschiedenen Ebenen trainieren tatsächlich. Du trainierst es, wenn du dich generell mit Emotionen auseinandersetzt, also so quasi so kognitiv, wenn man will. Also je mehr du über Emotionen weißt, allein das hilft dir schon. Auch wie du die spürst etc., also das hilft dir tatsächlich, also diese Erweiterung. Aber ja, du kannst natürlich, da gibt es Computerprogramme, du kannst dann einfach Gesichter lesen und kannst die Zeit zum Beispiel einstellen, das bekommst du bei mir, wenn du ein Training absolvierst, Da kannst du dann die Zeit einstellen, wie lang so eine Mimik, eine Mikroexpression oder eine Makroexpression, das ist so eine größere, zu sehen ist, zwischen 500 Millisekunden bis zu, ich glaube, es sind 40 Millisekunden, das ist quasi, da siehst du quasi nichts mehr, aber du kannst das trainieren. Und du merkst auch sehr, sehr schnell einen Fortschritt. Und dann liegt es natürlich, wie bei allen den Dingen, die du trainierst, an dir, das halt auch ins Leben da draußen mitzunehmen. Und ja, einfach auch vielleicht mit Menschen zu beobachten, ohne sie niederzustarren. Und es geht ja auch gar nicht darum, immer zu wissen, was dort passiert, aber zu sehen, okay, bah, da habe ich jetzt einen Zucken im Mundwinkel gesehen oder da oben haben sich die Augenbrauen zusammengeschoben. Das könnte das und das bedeuten. Einfach ja, darüber nachzudenken, in dem Thema zu sein. Und dann passiert sie tatsächlich so, dass man von diesen 60%, 61% Emotionserkennungsfähigkeit relativ schnell auf 80-90% kommt. Und ja, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, was es für einen Unterschied machen kann, wenn man Emotionen besser kennt. Und auch da ist die Studienlage hundertprozentig so, je besser du das kannst, Emotionen beim Gegenüber zu erkennen, desto erfolgreicher bist du im Verkauf, im Führungskräftekontext, als Coach. Also das ist wirklich alles durch Studien belegt. Und ja, von dem her ein ziemlich cooles Tool.
Mega. Was mich auch noch interessiert, dadurch, dass du ja im Bereich Mimikresonanz dich so krass weiterentwickelt hast und jetzt ja auch Experte in dem Bereich bist und die Menschen dabei auch begleitest, mehr zu sehen, was unausgesprochen ist. Wie ist es in der Partnerschaft? Weil ich meine, ich kenne das, ne? Wie ist es? Ist es entspannter oder machst du auch manchmal Fehlinterpretationen? Wie geht deine Partnerin damit um? Oh Gott, ich kann die Frage nicht zurückhalten.
Ja, das ist doch, es ist total lustig, weil es ist so klassisch. Ja. Natürlich sagt meine Partnerin, erzählt es mittlerweile so, dass es quasi, ich bin ein extrem emotionaler Typ, also ich kann auch schon mal rauskommen und also ich bin eher so die Welle, also und meine Partnerin sagt auch immer, sie hat durch mich erst streiten gelernt, bin aber auch jemand, dass danach ist dann im Normalfall wieder gut. Und sie sagt halt immer, dass sie tatsächlich jetzt in den Streitsituationen so quasi sich immer total beobachtet fühlt, was überhaupt nicht stimmt, weil da bin ich ja selber hoch emotional. Okay. Und ich habe halt ganz am Anfang, wie ich mit der Ausbildung begonnen habe, halt auch mal zu ihr sowas hingeworfen wie, und das ist ja eigentlich so, diese Verachtung kannst du jetzt sparen, weil ich halt tatsächlich so einen Verachtungsmoment geglaubt habe, über ihr Gesicht zu huschen. Ist ja jetzt auch kein Fakt, ob es tatsächlich so war. Grundsätzlich ist Verachtung in Beziehungen ganz, ganz schlecht. Aber wenn das regelmäßig vorkommt, ist Verachtung tatsächlich der größte Beziehungskiller überhaupt. Aber es darf ja trotzdem mal vorkommen, auch Verachtung hat ihre Berechtigkeit. Und sie erzählt es mittlerweile immer sehr lustig, wenn wir irgendwo so zusammensitzen und über Mimikresonanz sehen, dass eben ich da ihr da so hingeworfen habe, sie soll sich ihre Verachtung mir gegenüber sparen. Und seither fühlt sie sich in Streitgesprächen manchmal, oder Diskussionen, das ist vielleicht das bessere Wort, manchmal ein bisschen beobachtet. Aber nochmal, wenn du selbst hoch emotional in der Situation bist, fällt es dir natürlich auch viel schwieriger, viel schwerer. Also, aber ja, hat auch bei uns ein bisschen verändert. Und gerade extrem spannend ist es bei meinem Sohn, der diese Emotionen ja noch extrem tragt. Also, wenn der traurig ist, da ist ja das ganze Gesicht übertraurig. Oder wenn er wütend ist, da ist ja alles in ihm wütend. Und da zu sehen, einfach zu sagen, ja, ich sehe, dass du traurig bist, verstehe, dass du traurig bist, was können wir tun? Oder ich verstehe, dass du traurig bist, aber jetzt können wir nichts dran ändern, weil auch tatsächlich allein das Benennen einer Emotion, wenn sie richtig benannt wird, löst bei dem anderen schon Erleichterung aus.
Und interessant, dass du das sagst bei deiner Partnerin und bei deinem Sohn. Ist es grundsätzlich etwas schwieriger, herausfordernder, die Menschen, mit denen du wirklich eine emotionale Verbindung hast, also die du wirklich von ganzem Herzen liebst, ich sag mal vorsichtig, durch sie zu schauen, sie zu vielleicht auch hinterschauen oder zu blicken, was da wirklich ist, oder ist es einfacher mit einem Menschen, der eher neutral ist, ihn dann so zu lesen, was sagt er, was sagt sie. Ist die Frage verständlich formuliert?
Ja, ich glaube schon. Grundsätzlich ist es so, dass du brauchst, es ist easier, wenn du eine gewisse, das nennt sich Baseline, einfach, wir alle haben dann doch schon unsere eigene Art und Dinge zu tun. Also auch wenn eine Emotion sich immer gleich äußert, gibt es manchmal, ja, du kennst es, manche Menschen haben Macken oder einen Tick. Und es ist irgendwie, warum machen wir das immer? Ja, die machen das halt immer. Das ist einfach ihre persönliche Eigenheit. Und wenn du das nicht weißt, könntest du das ja für irgendwas interpretieren. Aber bei denen bedeutet das jetzt nicht so viel, weil die das halt immer machen. Weißt du, wie ich meine? Deswegen ist es insofern leichter, wenn du Menschen kennst. Auf der anderen Seite soll es ja jetzt nicht so wirken, dass ich oder andere Mimikresonanztrainer ständig rumrennen und alle analysieren. Also
ich glaube, das kann ziemlich anstrengend sein, gell?
Absolut, das denke ich auch. Also ich bin ja im normalen Lebenskontext auch ganz normaler Mensch und wir sitzen und wir reden miteinander und auch wie wir uns kennengelernt haben, ist jetzt nicht so, dass man ständig versucht, das Gegenüber zu analysieren. Es geht ja auch bei dem darum, dass es in Situationen, also so emotionale, mimische Momente passieren, vorrangig in Momenten, wo eine hohe emotionale Ladung ist. Das heißt, in einem normalen, Gespräch, in einem normalen, Gespräch über das Wetter, wird sich in den seltensten Fällen so viel Emotionalität in dir anstauen. Also du bist so wütend über das Wetter schon, dass sich da irgendwas zeigt. Also in einem Smalltalk ja, wird es wenig vorkommen. Und nochmal, also macht ja keiner, dass er da ständig rumrennt und alle versucht zu analysieren. Also das wäre ja nicht nur anstrengend, das wäre ja wäre vielleicht auch ein bisschen schizoid vielleicht, keine Ahnung, dass das richtige Wort ist.
Doch würdest du sagen, es fällt dir leichter bei deinen Klienten, da so die Mimikresonanz so, ich kann nicht sagen, zu lesen? Ist es richtig ausgesprochen? Oder ist es
ja, weil da bin ich natürlich in so einer Coaching-Sitzung zum Beispiel, bin ich natürlich auch hoch konzentriert und da weiß ich, dass eine ganz hohe emotionale Ladung beim Gegenüber da ist oder bei der Klientin. Und da versuche ich natürlich immer wieder auf Signale zu achten. Gerade eben, so wie ich vorher das Beispiel gebracht habe, okay, wenn der Klient von der Wut zu sprechen anfängt, okay. Und da habe ich halt auch so einen Resonanzmoment, also so eine Ressourcenerfahrung, wo tatsächlich eine Klientin dann einmal kurz Trauer gezeigt hat, obwohl sie komplett in der Wut war. Und als ich das angesprochen habe, hat sich einfach das ganze Coaching verändert. Und das ist halt auch für mich damals so, aha, okay, es funktioniert ja wirklich und es verändert einfach alles, auch in dem Coaching. Also ja, da tue ich meinem Coaching schon leichter, wie gesagt, weil ich einfach auch zu 100% ja in der Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber bin.
Okay, verstehe.
Soll nicht heißen, dass ich, wenn ich privat mich mit jemandem triff, dort nicht ständig in der Aufmerksamkeit bin. Aber du weißt einfach, wenn du mit Freunden bist, ja, du redest über alles. Wir haben vorher schon gesagt, da ist dann einmal das Handy. Und da sind wir ja auch nur Menschen und das darf ja auch sein. Also ist ja völlig, also gerade wenn man bei Freunden oder Familie nicht mal du selbst sein kannst, dann wäre es ja eh schlimm. Und wenn es im Privaten zu intensiven Themen kommt, ja, dann werde ich mich wahrscheinlich auch mehr konzentrieren. Muss jetzt aber sagen, abgesehen von so Diskussionen, also weiß ich nicht, wenn es mal ein Beispiel ein Erbgespräch, um solche Themen gehen würde, dann wäre ich auch konzentrierter. Da weiß ich, dass da ganz viel Emotionalität dahinter ist. Und da würde ich auch schauen, ob sich da was zeigt. Einfach nur, weil da kann das ja dann auch was verändern. Einfach in solchen Situationen schauen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, im privaten Umfeld bin ja einfach nur der Christoph, der mit seinen Freunden gerne ein Bier trinkt.
Ja, auf dem Boot.
Auf dem Boot zum Beispiel, genau.
Noch eine letzte Frage zu dem Thema, bevor wir dann in den dritten Part rübergehen, zu Let's Get Loud. Christoph, beobachtest du das dadurch, dass du jetzt ja diesen Status hast als Experte Mimikresonanz, dass Menschen dir manchmal vielleicht mit ein bisschen Respekt so, oh Gott, er kann mich lesen. Ich bin jetzt besonders vorsichtig, was ich tue, was ich mache. Mimik, Gestik. Hast du schon mal so ein Feedback bekommen? So, oh, irgendwie so in der Art?
Tatsächlich. Wir hatten einen Banktermin von einem halben, dreiviertel Jahr und haben da mit einem, also dem Zuständigen, das war eine Führungskraft auf Kreditebene, Firmenkredit, Und war ein jüngerer Mann, total energetisch, modern und so. Und zuerst halt hat meine Partnerin gesprochen und dann ich, ja, was ich so mache. Und er hat gesagt, ja, bin eben auch Coach und mache Mimikresonanztrainings. Und der hat mich angeschaut, ist wirklich hochrot angelaufen und hat keine Mimik mehr verzogen. Das war total lustig. Also der hat sich total erwischt gefühlt. Aha. Ich habe natürlich gleich gesagt, erstens, mache ich das noch nicht so lange, ich sitze jetzt nicht da und versuche ihn zu analysieren in dem Sinn. Aber das war wirklich spannend.
Ja.
Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit so ein Seminar auch gemacht über Typberatung, hast du sicher auch schon mal gemacht. Und da war tatsächlich ein spannendes Feedback von der Trainerin, die mir einfach mitgegeben hat, und mit dem kann ich total was anfangen. Dadurch, dass ich bin jetzt nicht riesengroß, aber ja, körperlich nicht trainiert, ich stehe sehr fest, ich habe eine gewisse Autorität, die ich ausstrahle. Also hat sie ihm gesagt, also auch so eine gewisse Durchsetzungskraft. Und sie hat mir damals mitgegeben, das kann tatsächlich, wie du es jetzt eben auch ansprichst, für das Gegenüber tatsächlich einschüchternd sein. Mhm. Und mir einfach empfohlen, wenn ich in diesem Kontext, also auch verkaufen versuche zum Beispiel, mich bewusst freundlich und mit viel Lächeln einzustellen, damit das Gegenüber nicht irgendwie da Angst vor mir bekommt. Mhm. Und das ist ein Feedback, das ich total nehmen kann, ja.
Cool, danke fürs Teilen, das interessiert mich mega und danke, dass du das Wort gesagt hast, einschüchtern, genau, das fiel mir gerade nicht ein und das hast du es gesagt. Wenn ich kurz über mich kurz was erzählen darf, ich kenne das, weil früher, wo ich auf einen Menschen getroffen bin, vor allem einen Mann, der sagt, ja, ne, Mimikresonanz, und ich so, oh nein, ich fühle mich voll erwischt, vor allem beim Date, ne, dann erst so recht so, oh mein Gott. Doch mittlerweile habe ich so einen Switch in mir gemacht, wo ich sage, okay, dann erst recht, weil ich habe schon oft gesagt bekommen, Lynn, du bist wie ein offenes Buch, ne? Ich sag, ja, aber weißt du was? Die wenigsten wollen lesen. So.
Stimmt. So. Und ganz ehrlich, also ich finde halt auch, diese Emotionen, die wir da nach außen tragen, das sind ja unsere Emotionen, die braucht man nicht verstecken. Und da ist halt, finde ich, auch so, das ist halt auch so ein Lernfeld, dass alle Emotionen in uns eine positive Grundhaltung haben, weil nicht, es gibt keine negative Emotion. Ekel ist nichts Schlechtes, solange es gibt funktionale und dysfunktionale Emotionen. Aber Ekel hat uns dahergebracht. Wut ist, also, oder Ärger ist ein ganz, ganz starker Energiebringer, um deine Ziele zu erreichen. Also das darf man nicht so oder sollte man nicht so abtun, genauso wie Trauer. An Trauer ist nichts Schlechtes, das hat ganz viel mit Wertebewahrung und Erinnerungen zu tun. Und wenn wir verstehen, dass das positiv oder funktional und dysfunktional versus positiv-negativ ist, dann ist das schon ein riesengroßer Unterschied. Weil wenn ich Emotionen als funktional betrachten kann, dann weiß ich, okay, es gibt eine für mich positive Seite und auch eine Schattenseite. Auch Liebe kann negativ sein. Wenn ich in die Abhängigkeit, in die Selbstaufgabe gebe, ja, dann ist Liebe eine negative Emotion. Aber wie gesagt, das wollen wir nicht. Dann ist eine dysfunktionale Emotion. Aber grundsätzlich das Verständnis zu haben, okay, jede Emotion ist gut für uns, jede Emotion erfüllt ein Bedürfnis für uns, ändert ja schon ganz viel. Und deswegen darf jede Emotion da sein. Ja. Braucht man nichts verstecken.
Ich bin ganz bei dir. Und danke, dass du das Wort in den Mund genommen hast. Liebe, dann können wir gleich super den Übergang machen. Ist ja lieben. Lieben ist ja auch so eine wundervolle Emotion. Und ja, ihr merkt, Christoph hat sehr viel Expertise, sehr viel zu erzählen. Und das hier, die eine Stunde hier im Podcast, die würde niemals ausreichen. Deswegen, wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, wenn ihr euch einfach mit Christoph verbinden wollt, wir packen alles in die Shownotes. Wir sprechen ganz am Ende auch nochmal drauf, kommen nochmal drauf zu sprechen. Doch nur, dass ihr heute so einen Teaser bekommt, ne, in Christophs Welt. Was genau macht er? Was für ein cooler Typ ist er? Und jetzt kommen die Let's Get Loud Fragen. Christoph, da freue ich mich immer besonders.
Ja, das glaube ich.
Ja. Ich stelle dir jetzt einfach, oder bitte vervollständige folgende Sätze. Liebe bedeutet für mich
Nähe, Vertrauen, Zärtlichkeit, Zugehörigkeit, aber auch Zulassen und einfach auch Unterschiede in, sag mal, in der partnerschaftlichen Liebe, in der freundschaftlichen Liebe und in der elterlichen Liebe, die nochmal ganz was anderes ist.
Sex bedeutet für mich?
Körperliche Nähe und Verbindung, Vereinigung, hat aber auch mit, ja, schon mit Abenteuer, mit Trieben und auch mit den eigenen Bedürfnissen zu tun, im positivsten Sinn. Und hat sich über die Jahrzehnte jetzt sicher verändert bei mir. Ich habe Sex früher sicher auch als Bestätigung, als Anerkennung angesehen. Einfach, ja, auch beim Weggehen gut anzukommen, vielleicht auszusehen und als interessant empfunden zu werden. Und heute oder die letzten vielen Jahre ist es halt Teil einer Partnerschaft. Also das hat sich schon verändert auch bei mir.
Geld bedeutet für mich?
Das ist eine Ressource, ein Tauschobjekt. Geld kann in alles verwandelt werden. Und ich habe erst im Rahmen meiner Persönlichkeitsentwicklung lernen dürfen, wie viel Gutes Geld auch tun kann, wenn es dafür eingesetzt wird. Also dieses Thema Spenden, Naturschutz. Aber grundsätzlich ist es ein Tauschobjekt in alles andere, also wandelbar, Energie.
Und Christoph, was
ich
war
bin
das?
Ich bin immer so ertappt, weil du so grinst.
Ich bin immer so interessiert. Ich meine, alle Fragen interessieren mich ja, sonst würde ich die nicht stellen. Doch vielleicht verstehst du es ganz am Ende, weil das auch mein Thema ist. Interessiert mich das so sehr immer bei meinem Gast, bei meinem Interviewpartner in diesem Fall, bei dir, Christoph. Was bedeutet das für dich? So, ne? Und jetzt, was war das Peinlichste, Christoph, was du bislang in der Liebe erlebt hast?
Tja, ich weiß jetzt nicht, also peinlich, aber ich war so knapp 1,5 Jahre, wie sagt man, die Affäre einer verheirateten Frau.
Oh, Thema Affäre, here we go.
Instant Liebe auf den ersten Blick in Wahrheit, habe dann auch erst nach einiger Zeit erfahren, dass sie eben verheiratet ist und 3 Kinder hat. Und ja, in diesen 1,5 Jahren habe ich, glaube ich, viel, wie sagt man das, nicht viel von mir selbst verloren, aber ein bisschen von mir selbst aufgegeben, weil ich einfach das so unbedingt wollte, immer auch mit dem Wissen, dass das schlussendlich scheitern wird. Und das war halt irgendwie total, ja, einfach diese Selbstaufgabe zum Teil war ein bisschen peinlich. Und peinliche Momente tatsächlich war das wir haben uns im vorrangig in Hotels getroffen und dieser Anrufen, das erste Mal einen Anruf, ein Zimmer zu bestellen, war ja noch nicht peinlich, aber irgendwann war dann der Punkt, dass ich angerufen habe und gesagt habe, ich brauche das Zimmer nur für 3 Stunden, ob es nur irgendeinen Discount gibt, ob ich das dann weniger Geld dafür zahlen muss, wenn sie es nachher noch wieder reinigen dürfen. Und das war schon so ein bisschen ein peinlicher Moment, das erste Mal, dass ich gesagt, ja, ich brauche nur drei Stunden und kostet dann weniger das Zimmer. Ja, hat tatsächlich weniger gekostet und von da an habe ich das dann immer so gebucht.
Danke für die Team-Einblicke und für die Tipps. Also Leute,
absolut.
3 Stunden Hotelzimmer ist günstiger.
Oder 5, also weiß es nicht mehr. Wir haben uns immer nach ihrem Nachtdienst meistens getroffen und dann musste
Danke
sie die
Kinder. Danke für diese Insight. An alle Liebhaber, an alle Affärenliebhaber. Das ist der Tipp.
Tja.
Ist doch Danke. Ich finde, solche Fragen brechen immer das Eis und
Ja,
deswegen stelle ich
total.
sie so gerne. Und danke, dass du auch so offen für bist, ne? Christoph, eine kurze Frage noch dazu. War das dir auch peinlich, weil sie quasi verheiratet war? Wusste der Mann davon?
Ich glaube, also nee, das war mir eigentlich nicht peinlich, weil da war ich eher in diesem damals noch im Match-Modus, dass ich ja eigentlich quasi der Bessere bin als der Ehemann oder vermeintlich. Von dem her war mir das nicht peinlich. Ob er es wusste, weiß ich nicht, aber ja, nachdem wir uns ja doch öfter getroffen haben und sie ihm schon gesagt hat, wir treffen uns, also ich weiß es nicht, ob er genau gewusst hat, wie viel. Ich weiß nur, dass er, wie das Ganze dann auseinandergegangen ist, ein bisschen auch schockiert, aber das hat sie mir dann noch erzählt, weil sehr viel auch von ihr ausgegangen ist. Und scheinbar hatte er immer so, solange das alles in seiner Welt von mir ausgeht und seine Frau quasi von einem anderen Mann umgarnt wird, hat er das noch, weiß ich nicht, akzeptiert oder vielleicht sogar amüsant gefunden, wie er dann festgestellt hat, dass seine Frau ganz viel Liebe in das Objekt der Begierde investiert, und ganz viel auch von ihr ausgegangen ist. Also immer, wenn man so 1,5 Jahre Affäre hat, trennt man sich dazwischen, also immer wieder mal, weil sie ja eh keine Zukunft hat und dass da immer wieder sie gekommen ist. Das dürfte für ihn dann relativ schwierig zu akzeptieren gewesen sein, dass quasi nicht ich da allein böse war, sondern dass sie da schon auch dabei war und sie jetzt nicht 1,5 Jahre quasi von mir verführt worden ist.
Ja, logisch. Mein Thema, ich sage immer Dreiecksbeziehung. Wir tragen alle was dazu bei. Ja, auch unbewusst vielleicht der Mann. Doch, wir wollen den Rahmen nicht sprengen. Was war
Genau.
das Peinlichste, was du beim Sex mal erlebt hast?
Für mich oder das Gegenüber?
Vielleicht für dich, weil du kannst ja nur für dich sprechen.
Ich weiß wirklich nicht so genau, aber das habe ich echt länger nachgedacht, was mir dann eingefallen ist. Ich kann mich an eine Einweihungsparty erinnern, wo halt auch eine Studienkollegin war, die ich ganz nett gefunden habe. Wusste, die hatte auch einen Freund, aber irgendwann sind wir dann im Zimmer verschwunden. Und waren dann auch so, wir hatten dann Sex miteinander. Und dann ging die Türe auf. Es war eine Einweihungsparty, da waren 50 Menschen. Und irgendjemand kam ins Zimmer hinein. Und wir natürlich, hey, raus mit dir und so weiter. Das hat sich aber schnell rumgesprochen, dass da zwei gerade am Rummachen sind. Das ist auch schon lang her. Und dann war es wirklich so, dass alle paar Minuten jemand reinkam. Oh, ich muss nur noch meine Tasche holen. Oh, ich muss noch. Und wisst ihr, wo meine Schuhe sind? Und so wirklich ganz schräg. Also wir waren damals Mitte 20 oder so. Also da war das vielleicht auch noch lustig. Auf jeden Fall, da sind ständig Menschen reingekommen und wollten uns, also so quasi, um uns tatsächlich beim Sex zu sehen.
Ja.
Und das war dann schon irgendwie eine peinliche Situation. Dann ist auch irgendjemand gekommen, hat Fotos gemacht. Das war mir aber eigentlich auch noch, das war mir irgendwie sogar egal. Aber ich bin dann tatsächlich rausgegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da jetzt körperlich, also ob ich da gerade, aber auf jeden Fall, ich habe dann einen Freund gebeten, dass er sich, also total, und das ist schon irgendwie, ich habe dann einen Freund gebeten, dass er sich vor die Türe setzt, bis wir fertig sind.
Guter Freund.
Der hat sich dann hingesetzt mit einem Bier oder zwei, weiß ich nicht, und hat, wir haben dann so halt weiter fertig gemacht und das ist irgendwie schon, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, so auch dem Freund gegenüber und auf der Party dann, weiß ich nicht, in der Boxershort da rauszulaufen und ja, das wäre mir so eingefallen.
Mega witzig, cool. Die Frage hätte ich sonst auch gestellt. Bist du nackt rausgelaufen, so mit Erektion oder
Ja,
noch ein Handtuch vor? Ah, okay, er ist mit Boxershorts
also ich
rausgelaufen.
glaube mit Boxershort, das war das, was ich vorher angefangen habe, aber ja, Erektion kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Oder vielleicht habe ich mal eine zweite Hose drüberzogen, dass ich das irgendwie quasi zuschnüre oder was, das weiß ich nicht mehr. Weil ja doch viele Leute dort waren. Vielleicht habe ich auch nur bei der Tür rausgerufen, aber auf jeden Fall habe den Freund dann gebeten, mir ein paar Minuten zu schenken. Und, weil es war wirklich schräg. Die sind alle Leute wirklich ständig mit den dämlichsten Ausreden reingekommen, weil sich das eben so schnell rumgesprochen hat. Und dann wollten es alle kurz mal einen Blick erhaschen.
Witzig, witzig, cool. Ich hätte auch gern Mäuschen gespielt.
Es
Christoph.
gibt irgendwo ein Foto.
Ich gucke mal.
Es war
Christoph,
wahrscheinlich vor der Internetzeit, weiß nicht.
was war das Peinlichste, wofür du mal Geld ausgegeben hast? Oder was war mein Fehlinvestment of all the time?
Peinliche Käufe, glaube ich, weiß ich nicht. Ich bin kein so ein Impulskäufer. Also von dem her ist mir wirklich nichts eingefallen. Investment, ich habe so ein Cannabis-Invest vor 2 Jahren getätigt. Es ist jetzt keines der, die gerade komplett in den Medien stehen, also komplett, also gibt es gerade in Österreich einen ganz großen Skandal. Das war es nicht, aber ich habe jetzt trotzdem innerhalb von 2 Jahren noch keinen Return of Invest gesehen. Von dem her, es ist jetzt doch oder nur ein fünfstelliger Betrag, also aber schon. Ja, bis jetzt ist noch nichts passiert in 2 Jahren. Also ich hoffe, es gibt es noch immer. Ich bin immer noch guter Dinge, dass irgendwann was draus wird. Aber das war so ein bisschen, bis jetzt zumindest ein Fehlinvest.
Okay. Und wenn jetzt 1 Million Euro steuerfrei zu dir aufs Konto fließen, was machst du konkret mit dieser Summe?
Ach, so schön. Ein paar unterschiedliche Dinge. Also ich würde da beim Haus, wir haben ein großes Haus, da einen Kredit und ein paar so kleine Veränderungen im Haus machen, so Wintergarten umbauen, größer etc. Also das wäre ein Teil. Dann ein Teil würde ich definitiv anlegen, also so ein Drittel würde ich, glaube ich, anlegen.
Nicht in die
Nein, nicht in die
Cannabis-Aktie-Dings-Geschichte, oder?
Cannabispflanzen. Ne? Es sind tatsächlich so Stellplätze, wo Pflanzen sind, die dann immer wieder beerntet werden, in der Theorie. Aber so weit ist noch nicht. Also, ja, mal hoffen. Nee, ich weiß nicht, in Fonds, in Krypto etc. Also, das wäre ein großer Teil. Ich würde definitiv einen coolen Urlaub machen mit der Family. So, weiß nicht, Uganda Berggorillas oder so, plus weiter. Ich bin ziemlich Afrika-affin. Also ein großer Urlaub wäre auf jeden Fall drin. Und ich würde auch sicher einen kleinen Ausbildungen, bin ja ein großer wissbegieriges Kerlchen, also und wir wissen beide, was Ausbildungen kosten können. So Seminare, also da würde ich ein bisschen was investieren. Und ein Teil würde ich, glaube ich, in irgendeiner Form, also ein Teil würde ich irgendwie in Naturschutzprojekte anlegen, also nicht spenden, so. Also ein Drittel, ein gutes Drittel ins Haus, ein gutes Drittel anlegen und das restliche Drittel so.
Spending all my money, lifestyle, so.
Ja, jetzt nicht so, dass ich bin jetzt niemand, der da die Puppen tanzen lässt, wie man früher gesagt hat. Also gar nicht, aber ja, einfach, wie gesagt, Urlaub. Robert Mark Lehmann ist ein deutscher Naturschützer, den ich sehr schätze, unterstützen und
Ja. Sehr schön, danke fürs Teilen. Und wenn morgen die Welt untergehen würde, was würdest du heute der Menschheit als kristallklare Message dalassen wollen? Offen, ehrlich und zensiert.
ich würde, glaube ich, sagen, oder ich würde sagen, nutze die Zeit, sprich, nutze die Zeit mit deinen Lieben, sprich oder versöhn dich mit den Menschen, wo du einen Zwist hast und mach irgendwas, was du immer schon tun wolltest. Was das auch immer ist, Fallschirmspringen, Swingerclub gehen, keine Ahnung.
Bald schon. Ich gehe da bald wieder hin.
Dann brauchst du da, dann könntest du Fallschirm springen. Das habe ich schon gemacht, siehst du?
Ja, das steht auch noch bei mir. Ich war schon mal, wie nennt sich das? Paragliding, genau. Paragliding habe ich schon mal
Okay.
gemacht. Doch Fallschirmsprung, ja. Hast du auch schon mal dieses ganz gefährliche, dieses Runterspringen, wie heißt es? Wo du einfach von der Brücke oder so, wie heißt es? Mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Skydiving oder Bungee meinst nicht?
Bungee Jumping heißt es, glaube ich, oder?
Ja, das mit dem Seil.
Genau. Hast du das
Das
schon
habe ich
mal
mal in
gemacht?
Neuseeland gemacht, ja.
Und?
Ja, das war cool. Ich habe nie gedacht, dass es das so ist, aber das war auch schon 2001 oder so, so 143 Meter aus so einer Gondel raus. Das war richtig cool. In so einem Canyon, also nicht von der Brücke oder von der Straße, also wir sind mit so einem kleinen Ding in eine Gondel rausgefahren, die über einem Canyon gehängt ist und dann aus dem Canyon raus, aus der Gondel raus und dann wieder raufziehen.
Cool.
Das war richtig
Mega.
geil, ja. Ja, das war echt
Mega.
cool.
Geil. Also, ihr merkt, Christoph und ich, wir könnten auch noch 2 Stunden weiterreden. So, danke für eure Zeit, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und auch danke, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast, so tiefe Einblicke
Weiß gar nicht, wie lange wir schon
in dein
reden.
Leben gewährt hast. Und ja, ich glaube, ihr habt auch ein Gespür dafür. Christoph ist ein Mensch, der Adrenalin liebt, so, ne? Bungee-Jumping macht ja auch nicht jeder. Und diese gefährlichen Sachen, ich meine, du warst ja auch auf diversen Bergen schon drauf, ne? So dieses, er kommt ja aus dem Sport. Von daher, wenn ihr mehr über Christoph erfahren wollt, auch Richtung Wüstenretreat oder Mimikresonanzseminare, wir packen alles in die Shownotes. Connectet euch von Herzen gerne mit Christoph, ist ein richtig cooler, fresher Typ. Und Dankeschön, Christoph. Du darfst sehr gerne mit den allerletzten Worten unsere Podcast-Folge schließen. Ich sage nochmal danke, danke, danke. The stage is yours. Die letzten Worte.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ein wunderbares Gespräch. Also die Zeit ist scheinbar im Flug verlaufen, weil mir ist gar nicht aufgefallen, wie spät schon ist. Ja, am 16. und 17. September gibt es die Möglichkeit, bei einem Mimikresonanz-Seminar teilzunehmen. Gibt es noch ein paar Plätze. Findet es dann eben in den Shownotes die Links dazu. Wüstenretreat wird sich bald online präsentieren, also am besten mir auf Instagram folgen, dann kriegt ihr alle Infos, sobald das draußen ist. Und ja, sonst nochmal danke, sehr cool, freue mich sehr, dass ich da sein darf, unbedingt weitermachen, finde ich sehr cool, werde auch in Zukunft immer wieder mal reinschauen in deine Podcasts. Und ja, ich glaube, so die Abschlussmessage ist einfach, du bist verantwortlich für dein Leben, also mach was draus.
Let it sink. Du bist verantwortlich für dein Leben, also mach was draus. Christoph, von Herzen danke. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, sofern ihr über YouTube schaut. Und wie gesagt, alle Infos, schaut sehr gerne in die Shownotes rein, verbindet euch sehr gerne mit Christoph und bis zur nächsten Episode, ihr Lieben. Bye, bye.
Tschüss.
Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und dass du den für dich jetzt richtigen, wichtigen und dienlichen Impuls mitnehmen konntest. Von Herzen danke, dass du meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich immer über eine offene und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir, damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Meine Mission für 2023 ist ganz klar. Mit meinem einzigartigen Coaching-Konzept Love, Sex, Magic, dein bestes Liebesleben mit dir gemeinsam kreieren. Für weitere Infos folge mir einfach auf Instagram. Freue mich auf dich. Playmate Love Vibes an dieser Stelle an dich und bis zum nächsten Episode. Deine Linda.